Guten Morgen von meiner Seite. Ich habe schon den ersten Morgenfrust hinter mir. Jetzt hat Stefanie gesagt, im Himmel reden wir dann mal Berndeutsch. Bis dahin habe ich gemeint, im Himmel werden wir mal alle Englisch reden. Aber vielleicht geht Englisch und Berndeutsch fast Hand in Hand. Ja, ich freue mich sehr, heute Morgen zu einem ganz spannenden Thema zu reden. Ich habe den Titel gewählt, auch ein bisschen für das Guseln. So bin ich halt. Und jetzt würde ich extrem gerne in eure Köpfe hineinschauen und ein bisschen sehen, was meint ihr jetzt mit dieser Frage, redet Gott Berndeutsch? Die Antwort ist ja klar, natürlich redet Gott Berndeutsch. Aber was steckt echt dahinter? In meiner Zeit unterwegs mit immer wieder verschiedenen Menschen, unterwegs mit auch verschiedenen Gemeindehintergründen, habe ich die Feststellung gemacht, dass Gott Dialekte liebt. Dir hier im Kehr, die können ganz sicher mennonitisch. Das ist ja so. Sonst würdet ihr nicht hierher gehören. Es ist gut, dass ihr hierher gehört. Aber das wisst ihr auch, es gibt noch andere Dialekte. Es gibt landeskirchlich. Das ist mein Hintergrund. Ich habe nicht allzu weit weg von hier manches Jahr als Pfarrer gearbeitet. Und darum habe ich die Sprache auch mal gelernt. Und zum Glück auch wieder ein bisschen verlernt, aber das ist eine andere Geschichte. Und mit diesen Dialekten, das tut ja uns bereichern. Aber ganz ehrlich gesagt, tut es uns manchmal ja auch ein bisschen nerven oder stören. Oder es gibt immer wieder Verwirrung. Ich werde heute Morgen mit euch über das Thema nachdenken, weil ich davon überzeugt bin, dass dann, wenn wir glauben, dass Gott nur in einer Sprache zu uns Menschen reden kann, dass wir dann auf dem Holzweg sind. Der vielfältige Gott, den wir kennen, der so kreativ ist, dass man, nehme jetzt ein Beispiel, so manche Workshops in dir zusammentreibt, dass man diese Serie-Workshops gerade dreimal machen kann. Das ist ja unglaublich. Der kreativ Gott liebt es, auch immer wieder auf unterschiedliche Arten zu uns zu reden. Und damit wir da nicht in Stress kommen miteinander, wäre es ganz hilfreich, erstens, wenn man ein bisschen wüsste, wie man selber redet oder wie Gott mit einem sehr gerne redet. Und es ist auch hilfreich, wenn man weiss, wie Gott mit dem nebendran redet. Es ist nicht garantiert, dass man, wenn man das versteht, einander auch immer gerade gut verstehen kann. Die von euch, die geheiratet sind, wissen, von was sie reden. Wie manchmal meint, jetzt habe ich doch gesagt, was ich meine, und das nebendran, Mann oder Frau, hat es noch einmal ganz anders verstanden. Also das ist in meiner Nähe mit meiner Frau ganz sicher ab und zu der Fall. Und trotzdem, ich finde es so spannend herauszufinden, wie ticke ich, was spricht mich an, wenn höre ich und wenn höre ich weg. Und es gibt Dialekte von Gott, die man weghören können, dürfen, vielleicht sogar müssen. Und wenn verstehe ich es. Also Gott redet, das ist meine Aussage als erstes, nicht nur eine Sprache. Er kann sicher mennonitisch, er kann sicher Bibeldeutsch, aber er kann noch viel mehr. Und das ist heute Morgen meine Leidenschaft. Das wird uns helfen, das zu verstehen, dass das Gott unter Umständen mit dir redet, ganz anders ist, wenn er mit dem links und rechts auf dem Stühle von dir. Und damit wir dann nicht in einen brutalen Stress kommen, sagen, warum verstehst du mich denn nicht? Das ist heute Morgen meine Leidenschaft. Das werde ich gerne anschauen. Es wird uns helfen, auch in eine Entspannung zu kommen, zu sagen, ah ja, genau. Also nicht im Stil von, ja klar, das ist doch gegen der Gleiche. Oder ist doch gegen das Gleiche. Oder ja, die Ticket halten so. Und das Dritte, das wünsche ich mir auch ganz fest, dass wir vielleicht sogar neugierig werden, noch einen anderen Dialekt zu entdecken oder zu lernen. Die Aufgabe für heute Morgen ist nicht die, dass du das rund um dich herum machst, also mit für deine Frau oder deinen Mann oder die bei dir hinten und vorne. Diese Diskussion die könnt ihr dann in den Hauskreisen machen. Und ich garantiere euch, ihr werdet mindestens ein Jahr spannende Gespräche haben. Es hilft. Wir haben das mit unserem Hauskreis immer wieder mal gemacht, weil wir immer wieder in neuer Zusammensetzung sind. In der Bewegung, wo ich mit meiner Familie dazugehöre, haben wir ziemlich viel Transfer und hergekommen und wieder weggegangen. Und unser Hauskreis ist manchmal so ein Durchlauferhitzer. Und es ist immer spannend, wenn uns Gott neue Leute schickt, mit denen das so ein bisschen ausfindig zu machen. Ihr habt ein Handout auf eurem Stuhl. Ich habe vernommen, ich habe mehr kopiert, dass man auch so dort absitzen darf, wo es noch keine Blätter hat. Und sonst hat es hier vorne. Und dort sind die 9 Dialekte oder 9 Arten aufgeführt, die jetzt eine nach der anderen vorstellen möchte. Und auf der Rückseite nachher noch eine Spezialität, die ich auch aufgrund der Fragen, die ihr halt zusammengetragen habt, und mir hat dazu kommen, noch etwas genauer heranschauen möchte. Wenn man im Emmental daheim ist, so wie die meisten von euch wahrscheinlich, dann habt ihr ganz sicher irgendwo in eurem Umfeld jemanden, der als sogenannter Naturtyp unterwegs ist. Jemand, der Gott vor allem in der Schöpfung erlebt. Das geht nicht anders, wenn man so einem schönen Ort daheim ist, wie im Emmental. Es ist so, irgendwo da über die Högerei, Mosaikkuchen oder gegen das Kuderhäuschen rauchen, ist einfach schön. Es tut einfach gut. Und ich mache mich besinnen an eine Zeit, als ich noch in der Zivil gearbeitet habe, als ich von meiner Frau und von Gott die offizielle Erlaubnis hatte, zu fahren. Und ich habe es also mehr als einmal erlebt, dass ich zum Beispiel in der Predigtvorbereitung an einem Samstag so dran war, meine Ideen gewälzt habe und habe probiert, das Zeug zu schreiben. Dann noch schön brav am Computer. Und ich bin einfach nicht weitergekommen. Manchmal bin ich so angerannt und habe dann nachher einfach die Töpfmontur angelegt und bin auf ein Türchen. Nur ein Stündchen. Irgendwo da ein bisschen oben durch. Wenn es schön Wetter war, habe ich abgestellt an einem Ort, an einem Waldrand und so ein bisschen da in das Land rausgeschaut. Und ich habe es oft erlebt, dann bin ich heimgekommen, bin wieder am Bürotisch gesessen und nachher ist es einfach so geflutscht. Die Gedanken haben sich geordnet, der Blick in die Natur raus hat mir gut getan und ich konnte weiterschreiben. Gott in der Natur erleben. Ich rede damit nicht Sachen wie Bäume umarmen und Zeug und Sachen. Das ist ein bisschen weniger interessant. Aber die Tatsache ist, der Schöpfer hat uns ja die Natur nicht einfach, damit wir nicht im luftleeren Raum stehen und leben müssen, hergestellt. Er schenkt uns die schöne Natur zum Anschauen, zum Bestaunen. Der Naturtyp der hält es fast nicht aus im Gottesdienst. Der ist froh, wenn das möglichst gleich vorbei ist, für dann am Sonntagnachmittag auf einen Spaziergang zu gehen. Der Naturtyp ist übrigens auch der, der im Garten so lange krebeln kann, bis die Zeuge rund, wo ringsherum noch nie errunden ist. Also das ist vielleicht glaube ich, eher so für die Frauen. Die können wirklich beten und jetten zu gleichen Teilen. Das geht. Ich habe so der Lies Verdacht, dass auf eine ganz spezielle Art Gott diesen Naturtyp auch irgendwo in den Bauern angelegt hat. Sorge hat zum Land, Sorge hat zu den Tieren, Sorge hat zum Boden, Sorge hat zu der Ernte, die da ist. Und mich fasziniert es. Der Naturtyp hat Natur als Ort vom Beten entdeckt. Ich meine, wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir Jesus selber, der das auch praktiziert. Habt ihr das schon mal gelesen? Jesus zieht sich immer wieder mal zurück. Und sicher hat er es auf der einen Seite gemacht, weil er ein bisschen durchlüften musste von den vielen Leuten, die ihm immer am Rockzipfel gehangen sind. Aber wer schon mal in Israel war und so ein bisschen durch die Länder oder durch die Höhe gestogelt ist, wo Jesus ungefähr unterwegs war, dann kommt schnell mal auf die Idee, dass in sich dort etwas sehr von Gott Nähe vorhanden ist. Jesus hat sicher Anteile von einem Naturtyp gehabt, wenn er sich da zurückgezogen hat, um in die Ruhe vor Gott zu kommen. Die Schöpfung bezeugt der Schöpfer, das sagt das Wort so. Und wenn wir da so rausgehen, ist da etwas drin. Wir können grosse Ruhe finden. Ich mache mich besinnen an 10 Tage in Schweden, wo wir mit unserer dann noch jungen Familie hatten. Und es war so toll, gewesen, so stinklangweilig, wie nur irgend langweilig können Ferien sein. Ein Hütchen im Wald draussen und ein See vor den Füßen. Also so einen, nicht einen grossen, sondern einen gebigen Badesee vor den Füßen. Das war alles gewesen. Und ich bin dort am ersten Morgen, nachdem wir hergekommen sind, erwacht. Und es hat keine Strasse, es hat keinen Zug, es hat kein Flugzeug. Einfach nur Vögel und Luft und die Natur. Und wir sind nach 10 Tagen so etwas vor Holt, hey, wie auch seid ihr fast nie mehr. Fragt mich nicht, wie es funktioniert. Ich denke, Gott ist uns dort begegnet. Jetzt hat wie jeder Dialekt oder Naturtyp seine Schlagseiten, seine Gefahren oder seine Herausforderungen. Ich habe es vorhin schon als Jux gesagt, wir dürfen nicht Bäume umarmen. Aber es könnte ganz leicht kippen ins Anbeten von der Schöpfung. Also wenn der Schneck im Garten zum ultimativen Terrorist und Gegner von der Gartenfrau wird, und die Gartenfrau sich derweil in Rage auf den Weg in die Lande macht, um Munition zu holen, dass der Salat wird überleben wird, dann ist der Salat vielleicht gerade ein bisschen zu wichtig geworden. Oder eben Leute, die das wirklich praktizieren, das zählen wir ja zu den esoterischen Zirkeln, da irgendwo Blobfuss im Wald rumgaloppieren und Bäume umarmen. Das ist nicht gemeint. Das hat einfach die Schlagseite. Wir tun nicht die Schöpfung anbeten. Wir tun hinter der Schöpfung den Schöpfer anbeten. Das ist ein feiner, aber gewichtiger Unterschied. Die andere Schlagseite, die ich bei diesem Dialekt auch festgestellt habe, ist, es hat so ein bisschen den Zug von Individualismus. Ich und mein Gott, das längt. Also, ich habe mein Bänkchen am Waldrand und dort kann ich beten. Und das, was da im Dorf untergeht, das geht mir ein bisschen nichts an. Steht er das so? Rückzug, Einsamkeit, das ist ein bisschen die Schlagseite von diesem Typus. Weil wir wollen ja staunen und nicht lafern auf dem Bänkchen. Das ist etwas anderes, wenn ich mit jemandem auf einem Spaziergang bin. Das ist der Naturtyp. Gott am nächsten draussen. Der zweite Typ, das ist der sinnliche Typ, Gott mit allen Sinnen gern haben, mit allen 5 Sinnen gern haben. Das sind Menschen, die sich sehr gern zum Beispiel in der Musik aufhalten. Ah, wie schön ist eine Bach-Kantate. Keine Frage. Und wie schön ist irgend so eine riesengroße gotische Kathedrale. Geniale Architektur. Wie schön ist ein Bild von einem Rembrandt oder wie sie da alle heissen, die Maler. Kunst in allen Formen. Und Leute, die diesen Typ kennen, die sehen sofort Sachen, die vielleicht nicht einmal der Maler hat drin gemalt hat, aber sie sehen es eben. Sie haben ein Auge für Sachen. Sie schmücken gern, sie dekorieren gern. Also alle Dekorfrauen könnte fast sicher sein, dass der dort irgendwo eine Tendenz dazu hat, schön einrichten. Es spielt eben keine Rolle, ob Blümchen zueinander passen oder nicht. Mal spielt eine Rolle. Sie müssen farblich abgestimmt sein. Das ist der sinnliche Typ. Nachher gibt es zu allen 5 Sinnen da Zugang. Es gibt Leute, die reagieren stark über das Schmöcken. Also zum Beispiel ein fein gekochtes Essen, das kann wie ein, ja nicht gerade ein Gottesdienst, das ist ein bisschen kurz, aber fast, sagen wir, eine Lobpreiszeit. So richtig fein gekocht. Es ist ja wirklich genial, was da manchmal für gezaubert wird. Sinnlicher Typ, weitere Sinne ist zum Beispiel das Schmöcken. In der Kirchengeschichte hat es immer schon das Ding mit Weihrauch gegeben. Man weiß eigentlich gar nicht genau, wie das ursprünglich nicht christliche Ding in die christliche Kirche reingerutscht ist, aber aus irgendwelchen Gründen hat die Christen immer das Gefühl gehabt, es müsse fein schmecken. Und zwar nicht nach Chavello Putzmittel, sondern nach Weihrauch. Etwas ganz, ganz Feines in den Gottesdiensten. Und es gibt Leute, die sprechen auf das an. Und da ist nichts Falsches dabei. Eine eindrückliche Erfahrung habe ich gemacht zum Thema Tasten oder Anrühren. Ich habe mal in einem Team mitgearbeitet für ein Männerwochenende und da haben wir an einer Freisession am Samstagabend so einen Aufrufteil gehabt mit einem grossen, richtig so wie euer schönes Kreuz da, so ein richtig kräftiges Kreuz. Also nicht so ein Schmuck-Trillerie-Ding, sondern richtiger Pfosten. Und nachher ist dort ein junger Bursch zuerst vor dem Kreuz knäulet und plötzlich steht er auf und umarmet das Kreuz. Und wir vom Team haben gerade so ein bisschen stober geschaut und dachten, was gibt jetzt das für eine Übung? Und dann haben wir aber gespürt, nicht intervenieren, einfach machen. Und der Abend ist vorbei und er ist noch immer an diesem Kreuzpfosten gehangen dort. Und wir wären so langsam gerne heim. Und nachher hat er dann doch endlich losgelassen und nachher habe ich noch kurz ein paar Worte mit ihm geredet. Und nachher hat er mir erzählt, was er jetzt erlebt hat in der Begegnung mit dem Holzpfosten. Das ist natürlich nicht um einen Holzpfosten gegangen, das verstehen wir ja. Es war eine tiefe Jesus-Begegnung, die der Bursch mir erzählt hat. Und ich kann es nicht anders, wenn er zurückführen auf den Schritt, wo er gesagt hat, und jetzt packe ich das Kreuz. Mit allem, was ich bin, als Mann, als Anlängen, anpacken, oder? Das hat mich wirklich beeindruckt. Das ist vielleicht ein bisschen schräg, wenn man nicht diese Sprache redet, aber ich muss das dem Bursch abkaufen. Ich habe auch gesehen, dass das für ihn wirklich eine Bewegung gemacht hat. Dass er wirklich verändert aus diesem Wochenende ist. Die Gefahr von diesem sinnlichen Typ, der vorkommt, ist, dass wir die ganze Gottesbegegnung eigentlich auf einer seelischen Schiene abwickeln. Mit anderen Worten, es geht mir nur gut, wenn ich die entsprechende Musik habe. Oder es geht mir nur gut, wenn in meinem Haus alles oder in meinem Daheim alles schön dekoriert ist. Hat ein bisschen die Gefahr auch, dass wir die ganze Gottesbegegnung eben von Stimmungen abhängig machen. Eine weitere Tendenz ist auch, dass wir Schönheit an sich anbeten. Das ist eine ganz moderne Erscheinung. Also bis her zum ganzen Körperkult, der heute betrieben wird. Oder? Bodyforming und Fitness und genau konturiert und wie das da alles vorgeschrieben ist. Wir beten die Schönheit an und nicht der Schöpfer, der die Schönheit schafft. Also eine kleine Tendenz zu einer Form von Götzendienst. Und dann natürlich, wenn wir reden von Sinnen, müssen wir auch reden von Sinnestäuschungen. Es gibt einfach Sachen, die sind nicht so, wie sie aussehen. Respektive, wenn man genau her schaut, stellt man fest, es ist ja ganz etwas anderes. Dort kann man nachher auch auf die Nase fallen mit Sinneserlebnissen, die nicht ganz das sind, was sie wirklich waren. Wir sind beim 3. Beim traditionalistischen Typ, das ist der, der Gott vor allem durch Symbol und Ritual möchte anbeten. Christen, die in dieser Tendenz sind, die haben in der Regel eine hohe Disziplin und machen es immer genau gleich, wie es halt schon 200 Jahre oder länger so war. Und ich sage nicht, Regeln und Disziplin sind etwas Falsches, aber es muss eine gewisse Struktur haben, sonst fühlen die sich nicht wohl. Und wenn das Klavier auch nur einen Zentimeter weiter hinten steht, wie der letzte Sonntag, ist schon das Problem. Es braucht für Leute in dem Sinne eine klare, festgelegte Ordnung. Aber so eine Ordnung, die kann ja auch wirklich helfen. Gebetsliturgie hat die Kirche schon immer gekannt, wo man sich in einem bestimmten Muster immer gleich zum Gebet versammelt. Ich habe gerne das Bild gebraucht von meinem, es ist ein bisschen wie ein Gehgips. Solange da das Bein nicht ganz stabil ist, kann eine Liturgie wie ein Gehgips wirken. Und betest immer in den gleichen Formen, kann hilfreich sein. Du musst dir auch nicht immer die super kreativsten Gebete ausdenken. Der Text ist gegeben, kannst du ihn lesen, kannst du ihn auf dich wirken. Da ist nichts falsch dran. Der traditionalistische Typ schaut auch ganz gern einfach auf die Rhythmen, die das Kirchenjahr vorgibt. Ging gleich. Ich finde das faszinierend. Ich habe sehr lange in meiner Zeit als Pfarrer mich einfach an die fest vorgegebene, man sagt dem Perikopenordnung gehalten. Ich habe von meinem Lehrpfarrer das mitbekommen, studiere nicht erst irgendein Thema aus, sondern nimm einfach den Text, wo der vorgesetzt ist. Und dann musst du halt an dem Knochen das umrohren, wo der vorgegeben ist. Und das war wirklich manchmal ein Rohr, aber es war so spannend. Ich musste mir nie überlegen, was könnte ich noch predigen könnte. Es gibt da so eine Perikopenordnung und ich bin entlang von der gegangen. Die nimmt dem so schön durch das Kirchenjahr. Genial. Und manchmal war der Knochen etwas zu gross. Dann habe ich halt ein bisschen abgeschnitten und nur ein Teil predigt. Und manchmal hat es einen besonderen Anlass gegeben, den habe ich hier nicht weglegen müssen. Und dann hat man zum besonderen Anlass etwas gemacht. Aber es ist faszinierend. So, Gebet. Liturgien, Strukturen können wirklich helfen. Und für einen traditionalistischen Typ ist das ganz sicher eine Hilfe. Der traditionalistische Typ hat auch gerne Symbol. Also eine Kerze muss sicher da sein, ein Kreuz, ein Blümchen. Er lenkt sich anhand von Symbolen durch seine Gottesbegegnung. Die Gefahr, die dieser Typ hat, ist, dass es halt auch da der Gehgips sich verselbstständigen kann. Mit anderen Worten, dass sich das Ritual so einbetoniert, dass man dann gar nicht mehr anders kann. Also das Segenslied, das man jetzt 15 Jahre immer am Ende des Gottesdienstes gesungen hat, das kann man nicht verändern. Es gibt kein anderes Segenslied, das so mächtig ist wie das. Dann hat sich das Lied verselbstständigt, oder? Sie haben sich an Symbol fest und dann sind die Symbole manchmal fast wie Amulett. Wir leben in einer Kultur, wo man Kreuzli und Bändeli und weiss nicht was alles trägt. Und wenn man ohne das Kreuzli zum Haus ausgeht, hat man das Gefühl, man sei Halbblut. Ich habe schon so Menschen begegnet, die ihr Lieblingsschmuckstück in Form von einem goldenen Kreuzchen verloren haben und sind buchstäblich neben den Schuhen gestanden. Die sind nicht mehr zu Gang gekommen. Und wenn man dann mit ihnen geredet hat, merkt man, das Kreuz bedeutet viel mehr. Oder das Kreuzchen, das Schmuckstück bedeutet viel mehr. Und das ist dann eben so ein bisschen wie ein Amulett. Das Nichtplanete, das Chaos, das Freie ist für diesen Typen eine massive Bedrohung. Also nur ja, nichts anders machen, das endet schlicht im Knusch und im Unfrieden. 4. Der Asket. Der Asket, der will eigentlich im Gebet am liebsten ganz allein gelassen werden. Er kann verzichten auf die Gemeinschaft. Das ist das, was ich ja gestern Abend davon geredet habe. Ich bin sehr ein überzeugter Verfechter von der Familie, auch von der Gottesfamilie, von der Gemeinde, von der Gemeinschaft. Der Asket, der kickt das alles weg und sagt, ich und mein Gott, das reicht. Er kann aber auch auf alles Brimborium drumherum verzichten. Der Asket, und das ist in seiner Tendenz drin, liebt die Einfachheit. Der Asket verleugnet auch sich selber, aber eben auch sein Herz. Ach, ich bin gar nicht so wichtig. Wenn nur Gott durch mein Leben durchfließt. Und ich meine das ist nicht abschätzig. Das sind so wirklich, ich kenne ein paar so Menschen, das ist sehr eindrücklich. Die kommen mit nichts und noch weniger wirklich aus. einen Mann kennt, der hat von Gott auch die Gabe von der Armut gehabt. Er hat mit weniger als 1'000 Franken sein Leben bestritten. Fragt mich nicht, wie das geht. Und wenn du Familienvater bist, frag gar nicht weiter, es geht nicht. Aber der hat es als Single, er hat alleine gelebt, wirklich geschafft, mit weniger als 1'000 Franken sein Leben zu fristen. Und war glücklich dabei. Sehr eine eindrückliche Person. Also der hat sich nichts müssen suchen kaufen in irgendeiner Form. Der Asket liebt zu schweigen, liebt die Stille, liebt zu fasten, eben, je weniger, desto besser, bis ins Essen. In der Kirchengeschichte ist dort das ganze Klosterleben daheim, Nonnen, Mönche. Die Abgeschiedenheit, Rückzug, also möglichst weg, weit in den Wald raus oder auf einen Hocker rauf. Der Asket lebt mit sich selber sehr streng. Disziplin, habe ich schon erwähnt, ist auch für ihn wichtig. Er hat eine hohe Arbeitsmoral. Die Gefahr von diesem Typus ist die, dass er die persönliche Frömmigkeit für sich sehr stark überbetont. Aber ich habe schon gesagt, nur ich und mein Gott, eine Gemeinschaft rundum verschwindet fast gar. Es hat Tendenz, ich sage dem so ein bisschen zum religiösen Masochismus. Ich meine damit, dass ganz gerne für asketische Leute das Leiden an sich wie fast gar um Gottes Willen dazugehört. So ein bisschen salopp gesagt nach dem Motto, je mehr leiden, desto näher ist Gott. Und wenn es nicht wehtut, kann man sich noch mit dem Hammer rein. Es ist eine gewisse Werksgerechtigkeit, sagen wir dem drinnen. Also, ich muss es einfach selber machen. Ich entsage all dem, ich ziehe mich zurück. Und dann muss Gott dann reagieren. Dann muss Gott dann reden. Es muss doch Gott gefallen, wenn ich jetzt eine Woche lang aufs Essen verzichte. Eben, Werksgerechtigkeit. Die Isolation, die Einsamkeit, das ist klar. Und manchmal sind so Leute auch ziemlich weltfremd. Eben weil sie sich so viel quasi allein auf dem Berg oben befinden, um mit Gott zu beten, haben sie dann nicht mehr so genau eine Ahnung, was da auf diesem Planeten alles noch unterwegs ist und vor sich geht. Fünftens, der aktivistische Typ. Das ist vor allem in der Gemeinde sehr gern gesehener Kunde, weil den kannst du überall einsetzen. Der packt immer gleich an. Und für ihn ist Gott dienen vor allem etwas machen. Dieser Welt dienen. Handeln ist wichtig. Und ich sage nicht, Handeln ist nicht wichtig, aber es ist einfach in einem Riesenübermass vorhanden. Der aktivistische Typ, der tut auch sehr gerne kämpfen. Vielleicht nicht gerade mit Schwert und Waffen, aber sicher mit Wort. Er konfrontiert immer und überall, gerade wenn er auf der Arbeit an einem Ort eine Diskussion verfolgt, dann ist das Lieblingswort, ja, aber die Bibel sagt. Und dann kesselt es gerade und immer gleich heu, oder? Immer gleich die Wahrheit ins Lot stellen und klären, wie es gemeint ist. Der aktivistische Typ, der hat eine Sicht gegen aussen. Er kommt von der Idee her, es muss auf der Welt eine Gerechtigkeit geben und für diese Gerechtigkeit gehe ich durch alle Böden. Er packt an, wo er kann. Das ist eben der, der in der Gemeinde sehr beliebt ist. Er kämpft. Und der Kampf ist für ihn nicht anstrengend, sondern pure Erholung, weil er hat wieder ein Stück Land für einen Herr erobert. Der aktivistische Typ ist der, der auch sehr gerne geht, demonstrieren kann. Es ist in Ordnung, herzustehen und zu sagen, wir haben es gestern Abend gehabt, von «Es ist nicht recht, das...» und «Ein Marsch fürs Leben», so mühsam, dass die Veranstaltung möglicherweise ist, hat seine Berechtigung. Demonstrieren für das Recht von ungeborenen, kleinen Dort sind ganz viele Aktivisten, die, sich da, die das über sich ergehen lassen, um den Polizeischutz zu demonstrieren. Der aktivistische Typ, das ist auch der Fürbitter. Dem kannst du anrufen und sagen, du, da und da läuft etwas. Und der hat auf jeden Fall Zeit, der Fürbitter sich Zeit zu nehmen. Die Herausforderungen von diesem Typ ist ganz oft so eine Selbstgerechtigkeit. Der aktivistische Typ schaut auch gerne ein bisschen runter auf die nicht so ganz Aktiven. Und so in der Haltung, weißt, wenn die anderen auch mal würden, das Viertel lüpfen, dann könnte man in dieser Welt noch etwas bewegen. Hat so eine Tendenz Richtung Selbstgerechtigkeit. Ist manchmal wenig einfühlsam, ist manchmal ziemlich hartnäckig, manchmal ziemlich unbarmherzig. Und manchmal übertreiben sie so. Ich habe das gestern schon erwähnt. Wenn der aktivistische Typ bis dorthin geht, dass er Ärzte erschießt, die Abtreibungen machen, dann hat er definitiv das Ziel verpasst. Aber diese Leute, die sind fix in der Idee, ich kämpfe für die Rechte, auch die Rechte von Gott, und mache wegen dem ein Unrecht. Also über das Ziel ausgeschossen. Der aktivistische Typ, der ist brutal geschäftig. Wenn du mit dem einen Termin abmachen musst, musst du 3 Monate zum Voraus, weil die Agenda ist schon voll von allen Sachen, die müssen sein und die man planen muss. Manchmal hat der aktivistische Typ auch so einen, wie soll ich das mal jetzt sagen? So ein bisschen, der Bodensatz von seinem Motiv ist manchmal ziemlich zornig. Hat so etwas Rebellisches, etwas Aufmüpfiges, was ganz oft Hand in Hand mit einer Täube, mit einem Ärger als Motiv kommt. Ist nicht ganz einfach zu handeln. Der aktivistische Typ kommt auch gerne so in der Prophetenhaltung. Ja, das habe ich schon lange gesehen. Oder wenn die Gemeindeleitung das nur gecheckt hat, die hätten es schon können sagen können. Aber auf mich wollten sie ja nicht hören. Also so ein bisschen etwas Hochnäsiges. Das ist der aktivistische Typ. Gerade ziemlich das Gegenstück ist der fürsorgliche Typ. Ein fürsorglicher Typ, seine Lieblingsgeschichte, ist ganz sicher der barmherzige Samariter. Man muss schauen, dass es allen gut geht. Die grosse Ikone ist Mutter Teresa von Kalkutta. Die hat ja immer allen geholfen. Soziales Engagement ist ganz, ganz hoch oben. Helfen. Unterstützen. Das Schwache. Nicht aus den Augen verlieren. Das ist etwas, was in unserer Welt ja ganz etwas Wichtiges wird. Der fürsorgliche Typ liebt Gott durch Nächstenliebe, ist einfühlsam ohne Ende und spürt manchmal mit Menschen gegenüber Sachen, die vielleicht nicht einmal da sind, aber er spürt es halt eben. Gottes Liebe treibt der fürsorgliche Typ, der Liebe von Gott Hand und Fuß zu geben und anzupacken. Die Herausforderung von diesem Typ ist, dass dort manchmal Menschen dabei sind, die das soziale Engagement, das Dienen als Dienen an sich selber verstehen. Sie sind unterwegs und helfen, wo sie können, und wenn aber nachher ihnen nicht geholfen wird, sie sind abgrundtief enttäuscht. Da hat sich auch wieder etwas ein bisschen wie verselbstständigt. Die Gefühlswelt dominiert. Der fürsorgliche Typ hat die Tendenz, in dem Schmerz und in der Not dieser Welt wie verloren zu gehen. Zeitung lesen ist manchmal Ansporn zum Neuen anpacken, aber ganz oft einfach endloser Frust. Es ist so schlimm in der Welt. Und das, was ich da mache, das bisschen reicht ja nie nachher. Der der aktivistische Typ hat auch die Tendenz, sich selber zu vernachlässigen, in dem Sinn, dass er die eigenen Gefühle, die eigenen Empfindungen wie wegstellt und sagt, ja, ich bin nicht so wichtig, weil es nur den anderen rund um mich herum gut geht. Der Fürsorgliche, excuse, ja. Merci. Dann kommen wir zum Sydney. Der enthusiastische Typ, das ist ein spezieller Vogel. Jemand hat mal gesagt, das sind ein bisschen wie die Cheerleader der Christenheit. Die feiern immer und überall und es kann nicht knallig und bunt genug zuhergehen. Hauptsache gefestet durch die Tischgemeinschaft und Jubeltrubel. Der enthusiastische Typ will Gott einfach erleben. Um jeden Preis muss es einfach, bald gesagt, tätschen und häschern. Du kannst jetzt das Alphabet aufnehmen, Stefanie, häschern, fürs nächste Mal. Gott nachfolgen ist für einen enthusiastischen Typ einfach eine riesige Abenteuerreise. Oder Achterbahnfahrt, was immer dreht und blinkt und chattert und macht. Hauptsache, es bewegt sich. Nur ja nie still sitzen. Spektakel, Spektakel, Spektakel. Für einen enthusiastischen Typ ist Gott selber eher so ein bisschen ein Geheimnis, aber Hauptsache in der Nachfolge läuft etwas. Tendenziell sind dort auch Menschen dabei, die einen Fokus haben auf das Übersinnliche, das Übernatürliche. Und auch, das ist dann so ein bisschen die Kehrseite, so ein bisschen die fromme Variante von Ghostbusters. Sie gehen überall schauen, was Dämonen hat. Und dann putzen wir die Keiben raus. Ja, weil es eben wirklich manchmal ja auch tätscht und häschert, wenn das passiert. Aber so die enge Sicht auf das. Der Fokus ist auf Wunder. Hauptsache es passiert etwas. Und wenn nichts passiert, ja, dann beten wir einfach weiter, bis etwas passiert. Das ist ein bisschen die Schlagseite oder die Herausforderungen von diesem Typ. Da sind dann eher Erfahrungen fast wichtiger als Gott selber. Also das Wunder um jeden Preis, die Heilung um jeden Preis, die Gebetserhörung um jeden Preis ist wichtiger als eine gute Beziehung zu Gott. Da hat es auch eine Schlagseite zum Individualismus und zum Unabhängigsein. Da sind ganze Haufen Leute drin, die die Gemeindewelt schon längstens verlassen haben. Das fällt mir auf. Dort sind Menschen drin, die sich sehr ungern einspannen lassen in bestehende Strukturen. Die sagen, bei uns läuft das ungefähr so. Und sagen, nein, Gott kann noch ganz anders. Und dann sind sie weg und fort. Und du siehst sie nicht mehr in einem verbindlichen Setting an Beziehungen. So ein bisschen Freischärler für Gott, sage ich in diesen Alben. Gefühle sind wichtig, sehr wichtig. In der Kirchengeschichte gesehen, sind dort auch die Mystiker daheim. Das ist so eine Mischform, also Leute, die ganz tief abgesunken sind in Gotteserfahrungen und dort Sachen haben erlebt, die einem Normalsterblichen ziemlich schwierig nachzuvollziehen sind. Und das tut sie so ein bisschen absondern, so ein bisschen das Abgehoben. Jetzt noch der Kontemplativtyp, wir sind beim 8. Ganz kurz zusammengefasst ist der Kontemplativtyp der, der mit Gott Händchen haltend durchs Leben geht. Also die Nachfolge ist für sie vor allem eine Romanze. Eine Liebesgeschichte. Ich und meine Liebe, Jesus. Sie setzen alles daran, dass die Beziehung geklärt ist und klar bleibt. Wenn ich nur bei Jesus sein kann, haben wir eine Bibel. Maria, die Schwester von Martha, war sicher so eine. Lass das Geschirr jetzt, lass Geschirr sein. Wir können das später abwaschen. Jetzt redet Jesus. Sollen wir ihm hören? Beziehung besteht vor allem aus Zusammensein, zusammen Zeit verbringen, also eine riesen Liebesgeschichte. ist sehr zeitintensiv. Also die können nicht genug von der Liebe von Gott haben. Das ist eine kleine passive Haltung. Jesus anschauen im Gebet. Bei ihm sein. Zu Füßen Jesu ruhen. Es gibt sogar Seminare, wo das heisst. Geht es eigentlich noch? Kleiner Einschub. Wisst ihr, wie dreckig die Flossen waren? Dann war nichts von teerten Strassen. Also zu Füßen Jesu ruhen, war mindestens eine Herausforderung für die Nase. Aber das ist nicht das, was ich meine, sondern ganz nach bei ihm. Ganz nach bei Jesus. Wir haben in unserer Gemeinde, wo wir dazugehören, eine Gruppe Frauen, die tanzen. Anbetungstanz. Bin ich froh, bin ich nicht dort dabei. Das ist also Tanzbär hoch 3, wenn ich dabei wäre. Aber die machen das, es ist so schön, zum Anschauen. Und wenn ich mit diesen Frauen so rede, die gehen total auf in dem. Anbetungstanz ist so ein Ausdruck von. Jetzt für mich, steife Berner, nicht unbedingt der Ort, wo ich her will. Aber es hat etwas Faszinierendes, muss ich sagen. Jetzt der kontemplative Typ, der da so sich eintauchen kann, der hat auch seine Gefahren. Die Gefahr ist auch wieder die Einsamkeit. Ja, nur ich und mein Herr. Es hat etwas Passives, sich in Gott versenken, gibt keine Beine, um näher rauszutreten. Und ich habe schon Leute entdeckt, die da mit dieser Erfahrung so fast ein bisschen wie einen Rausch machen können. Also man kann sich da so in etwas reinsteigern, was sich dann auch wieder etwas so verselbstständigt. Und jetzt noch der letzte, der intellektuelle Typ. Für den ist es vor allem eine Sache von den obersten 30 cm. Gott ist vor allem hier daheim. Ich muss das Wort lesen, ich muss ihn verstehen. Das sind Leute, die Bibliotheken voll Wörterbücher haben, die ganz genau sagen können, das steht im Hebräischen im Fall das und das. Und im Griechischen bedeutet das das und das. Und ich kann dir auf alle Bibelfragen eine saubere Antwort geben. Sehr hilfreich, wenn man so jemanden in einem Hauskreis hat. Dann musst du nicht mehr diskutieren. Der gibt einfach die Antwort und gut ist, oder? Das sind in der Regel auch Menschen, die extrem Wahrheitssucher sind. Sie wollen das Wort. Sie lesen gerne theologische Bücher. Sie haben ein riesen geschichtliches Wissen. Die Herausforderung für diesen Typ ist vor allem die Frage, mehr Wissen, weder handeln. Sie haben meistens recht. Und das kann ja eine Herausforderung sein, wenn man so in einem Hauskreis jemanden hat, der immer oder meistens recht hat. Sie lieben es zu streiten und sie werden gerne stolz, weil sie es ja wissen. Sie wissen es. Das sind jetzt mal die 9 Typen. Ich werde mal kurz landen mit diesem Teil. Ihr habt schon gemerkt, der reine Typus, der reine Dialekt, den gibt es nicht. Wir alle tragen irgendwo einen Mix in uns innen. Das ist darum wichtig, weil die Art, wie Gott zu dir und zu mir redet, die kann sich über die Zeit verändern. Ich habe in meiner eigenen Geschichte so Veränderungen gemacht. In einer Zeit gehabt, da bin ich sehr in den liturgischen Gebeten drinnen. Das hat zum Teil mit meinem Beruf zu tun, zum Teil hat mir das einfach geholfen. Denn ich habe den geliebt, den Gegips. Und bin aber nachher auch noch in andere Phasen gekommen. Also es ist immer eine Mischform. Und das ist wichtig. Das Zusammenspiel, die gegenseitige Ergänzung ist wichtig. Man könnte anstatt Scheps aufeinander abschauen, voneinander lernen. Und so auch die Angst ablegen. Und, das habe ich eingangs schon gesagt, es ist gut, wenn man die Unterschiedlichkeiten gerade in einer Gemeinde oder in einem Hauskreis voneinander ein bisschen weiss. Dass man sich nicht reiben muss. Die einen wollen jetzt lieber noch sitzen und die anderen wollen endlich los. Es kann Spannungen geben. Aber wenn man weiss, wie sie ticken, ist die Spannung vielleicht nicht mehr so gross. Und das Letzte, was ich dazu noch sagen möchte, das Ziel ist nicht, dass du irgendwann im Verlauf deines Lebens alle 9 abgerastet hast. Das mal an einem Ort präsentiert und dann hat mich jemand gefragt, ist das die richtige Reihenfolge oder kann man das so anders angehen? Dann habe ich gemerkt, hoppla, jetzt muss ich glaube noch etwas erklären. Also es geht nicht darum, die richtige Reihenfolge zu verwünschen. Einfach, dass wir es da verstanden haben. Genau, und jetzt werde ich für den Rest von meiner Zeit noch auf etwas Spezielles zu reden kommen, das einen ziemlich prominenten Platz eingenommen hat in euren Fragen, die ihr mir zugekommen habt. Es ist das Thema des Sprachengebets. Ihr habt auf der Rückseite des Handout Bibelstelle dazu. Ihr könnt die selber lesen. Es ist wahrscheinlich auch sehr bekannt. Ich bin mit diesem Thema schon ziemlich lange unterwegs. Und mir ist bewusst, dass das Thema ein heisses Eisen ist. Und es geht mir nicht darum, irgendwo etwas aufzuguseln oder einen schlafenden Hund zu wecken, wenn der Hund noch weiter schlafen sollte. Aber es hat mich gedünkt, im Zusammenhang mit der Art, wie Gott mit uns redet, in diesen verschiedenen Dialekten, gehört es eben für mich hierher. Es ist vielleicht fast wie ein 10. Dialekt. Eine Form, wie Gott mit einzelnen Christen und übrigens quer durch verschiedenste Gemeinden, es ist nicht so, dass das nur in einer einzelnen Gemeinde vorkommt, kann reden und möchte reden. Wenn wir den Korinthertext im 1. Korinther 14 genau lesen, ist als erstes ganz wichtig, als biblische Grundlage, das ist ein Geschenk von Gott, eine Gabe des Geistes. Und es ist nicht eine Belohnung, für 50 Jahre treu Gottesdienst besuchen. Es ist nicht die Wappenscheibe am Ende von deiner christlich-geistlichen Karriere, wo du an das Fenster hängen kannst und dich daran freuen. Es ist ein Geschenk. Und ich habe gestern Abend schon ein bisschen davon geredet, Gott liebt es ja, in diesen Familiensettings Menschen zu beschenken. Eine Frage, die ist aufgetaucht, wie kann man das lernen? Meine Antwort ist ganz kurz und einfach, das kann man nicht lernen. Stimmt so nur zum Teil, aber man kann es nicht lernen im Sinne von, und jetzt sitze ich her und jetzt lerne ich mal alles und dann kann ich es. Wie Spanisch oder Englisch oder Französisch. Es ist eben ein Geschenk. Man kann nachher schon Schritte machen, da komme ich noch dazu. Ein Geschenk, das kann man entweder auspacken, entgegennehmen und sich daran freuen. Oder man kann es entgegennehmen, auspacken und umgeben. Man kann es entgegennehmen, auspacken und wieder umtauschen. Oder man kann es gar nicht auspacken, weil man weiss, was drin ist und es interessiert einen nicht. Das ist der Charakter von einem Geschenk. Das Sprachengebet, so wie es uns hier im 1. Korinther vorgestellt wird, ist ganz wichtig, dass wir das sauber unterscheiden zwischen zwei Funktionen. Das eine ist die öffentliche Funktion im Kontext von einem Gottesdienst in der Gemeinde. Von dem rede ich heute nicht. Die andere Funktion ist eine private, persönliche und fast hätte ich gesagt intime. Es ist eine Art wie eine Liebessprache zwischen mir und Gott. So wie Ehepärchen manchmal so Kosewörter haben, wo sie nur sie zwei verstehen. Also von Schätzchen und Schneckchen reden wir jetzt nicht, sondern von viel feiner ausformulierten Kosewörtern. Es ist eine Liebessprache zwischen mir und Gott. Und als die Liebessprache, und das ist jetzt eben der Punkt, gibt es da Begriffe oder Worte, die nicht unbedingt alle rund um mich herum verstehen. Das liegt in der Natur von einer Liebessprache. Oder wir können auch sagen, von einer Geheimsprache. Das müssen nicht alle alles verstehen. In diesem privaten, persönlichen Setting. Und nur dort. Das andere ist eine andere Geschichte. Gott schenkt die Gabe von diesem Sprachengebet für in uns innen ein Lobpreis zu werden, der unabhängig ist von den Umständen. Und damit meine ich jetzt eben auch die Umstände von unserem Verstand, der sagt, jetzt kannst du nicht Lobpreis, jetzt geht es dir so hundsmies, spinnst du eigentlich, jetzt geht es nicht darum, Gott zu rühmen. Dir tut alles weh, du hast den Job verloren, du hast Krach mit der Frau, die Kinder kommen nicht gut, was willst du jetzt noch Lobpreisen? Der Kopf sagt berechtigterweise, nein, jetzt tun wir nicht Lobpreisen, jetzt tun wir jammern. Oder wenn wir ein bisschen zivilisierter sind, jetzt sagen wir auf einmal gerade gar nichts und zu Gott auch nicht. Aber Gott hat eine Möglichkeit geschaffen, dass wir uns ausdrücken können, ohne dass die Umstände, ohne dass der Verstand uns steuern kann. Es ist ein bisschen wie um unser Hirn um eine Leitung gelegt im Himmel. Mal ein Kind hat das so gezeichnet, wo es gefragt wurde, wie erlebst du das? Und das gefällt mir, das Bild. Es macht unabhängig vom Rundum. Eine Geheimsprache, die man nicht lernen kann oder nicht lehrt, sondern die einem einfach wie geschenkt ist. Das Sprachengebet hat leider in der Geschichte der Gemeinde einen Haufen Flurschaden angerichtet, weil es immer wieder vermischt worden ist, die private, persönliche Nutzung und der öffentliche Teil. Und da hat man immer gerne das Kind mit Samt im Bad und mit der Badwanne weggeschüttet und gesagt, ja, wenn es so ein Genusch gibt, lassen wir das sein. Und das empfinde ich persönlich als schade. Weil das Geschenk ist noch immer da. Es ist etwas, das ganz im Versteckten vielen Orten lebt. Fast hätte ich gesagt, so ganz geheim unter der Bettdecke. Und die Tatsache, dass doch eine stattliche Zahl Fragen zusammenkommen zu diesem Thema, hat mir den Mut gegeben, zu fragen, darf ich zu dem auch reden? Und ich habe es okay bekommen, sonst hätte ich es jetzt nicht gemacht. Wie fühlt sich das an? Das wird man immer jemand gefragt. Was geht da genau ab? Es ist ziemlich schwer zu beschreiben. Ich habe schon mit Menschen geredet, die gesagt haben, weißt, es ist so ein bisschen wie etwas, das in mir innen wie aufkocht oder voransprudelt zu gewissen Zeiten. Manchmal bin ich im Gebet, will für etwas beten oder habe schon für einen Moment für etwas betet und dann komme ich einfach nicht mehr weiter. Ich habe schon alles gesagt, was gesagt ist. Und dann fährt wie von innen auf etwas an, in mir innen beten. Und es sind Worte, es sind Begriffe, es sind Laute, die ich nicht verstehe. Aber alles, was ich spüre, ist, es kommt von Gott und es geht zu Gott. Es ist nicht ein Dachschaden oder eine psychische Erkrankung. Ich bin ja im Gebet, ich bin vor dem Herrn. Ich bin mit ihm, ich bin sicher. Und da kommt wie etwas zum Vorschein, da kommt wie etwas rauf. Das ist so ein bisschen, wie, vielleicht habt ihr das schon gesehen bei den kleinen Kindern, wenn sie so einen richtig schönen Moment haben, wenn sie sich freuen wie verrückt. Oder das geht fast bis in den Körper, das zappelt und sprudelt. Du merkst genau, wenn irgendwas Ventil wäre, das würde die Freude muss raus. Und manchmal ist es ja auch etwas anderes. Manchmal ist es ja auch der Zorn. Also unser Gil, als er noch kleiner war, hatte die Fähigkeit gehabt, wie beim Asterix bei den Spaniern. Kennt ihr das Comic? Da gibt es so einen kleinen Spanierbub und der kann die Luft anhalten, bis er einen hochroten Kopf hat. Jetzt muss aus mir raus. So ein bisschen in diese Liga geht es, versteht ihr es? Es ist nicht Täubi, sondern es ist ein Reden mit Gott, das über meinen Kopf rausgeht. Ein Sprachengebet. Eben in einer Sprache, die man nicht versteht. Es ist noch die Frage aufgetaucht, ja, wenn man es nicht lernen kann, wie kann man sich denn vorbereiten? Oder wie kann man irgendwie etwas dazu beitragen? Ich denke schon, Ich denke, man kann einfach die grundsätzliche Bereitschaft haben, sagen, Gott, es kommt mir ein bisschen komisch vor. Ich hatte vielleicht schon so Momente im Gebet, wo ich wie ohne Worte da war, habe gespürt, dass da in mir etwas aufkommt. Ich will das rauslassen. Ich will das anfangen zu entdecken. Also so eine grundsätzliche Bereitschaft, sich dieser neuen Erfahrung zu stellen. Zur Vorbereitung können Sie auch hören, dass man sagt, ich prüfe mein Herz. Es geht nicht darum, dass ich jetzt vom guten Christ zum Superchrist befördert werde und das natürlich nachher auch allen sagen kann, du, ich habe in dem Fall das Geschenk bekommen. Sondern, dass ich Gott mein Herz herhebe und einfach sage, ich bin bereit, für von dir das Neue, Unbekannte anfangen zu entdecken. Ich bin neugierig. Ich habe Lust auf das. Ich würde es gerne einmal erleben können. Dann gehört es für mich auch zur Vorbereitung, dass wir das mit der Quelle ganz klar klären. Es ist ein grosses und ein berechtigtes Bedenken. Ja, aus welchem Ecke kommt denn das schlussendlich? Das ist aus meiner Sicht ganz einfach. Vater im Himmel, ich gehöre dir. Du bist Herr über meinem Leben durch Jesus, der für mich meine Schuld am Kreuz gezahlt hat. Und ein Geschenk von dir, das ist nicht eine gefährliche Sache, es ist nicht ein stinkender Sack Köder, es ist auch nicht etwas, das mich in meinem Leben wird aus der Bahn werfen wird. Ich erwarte, dass das Geschenk von dir mir wird gut tun. Und dann kann ich hinterher liegen und sagen, okay, die Erfahrung, die jetzt kommt, das, was ich jetzt wieder erlebe, kommt von Gott. Und die ganze andere Geschichte da mit, ist echt da noch der Anger, der Teufel dran und so, dem schenke ich gar nicht so viel Beachtung, weil ich sage, hey, meine Besitzherrschaft ist geklärt. Wenn ich Freund bin von Jesus, gehöre ich mit meinem ganzen Leben Gott. Und der Anger, wo man noch Dreck in die Suppe schüren will, der muss hören. Ich kann entspannen. Und so einfach entdecken. Nachher geht es schlicht und ergreifend darum, irgendwann mutigerweise das Maul aufzutun. Ich habe noch niemanden entdeckt, der reden kann, der das Maul nicht auftun muss. Bauchredner. Genau, Bauchredner können das vielleicht. Aber nur wenn sie ganz gut sind, sieht man es fast nicht. Aber irgendwann, wenn du das möchtest, als Geschenk anfangen, in deinem Gebetsleben als Bereicherung erfahren, musst du anfangen, das Maul aufzutun. Und dann ist es gut, wenn du vielleicht im Wald draussen bist, wo gerade niemand zulässt. Oder für dich still. Oder im Hauskreis, wo Freunde wissen, sie ist noch in Ordnung, es ist alles im grünen Bereich. Merkt ihr, es geht wirklich darum, da auch eine Leichtigkeit reinzubringen. Und nachher, das möchte ich zum Schluss noch sagen. Glaube ich, liebt es Gott, wenn wir einfach anfangen, ganz neugierige kleine Kinder anfangen, Zeug vorzuschreissen und ausprobieren. Kinder haben ja auch nicht immer einen Plan, wenn sie der Kleiderschaft auftun oder der Spielsachenschaft auftun, dann schreissen sie einfach mal vor und probieren aus. Neugierig, wie sie sind. Und für mich gehört der Anfang vom Sprachengebet in diese Neugierde rein. Dass ich herstehen kann und sagen, jetzt habe ich von dem Stefan da vorne etwas Neues gehört und jetzt bin ich einfach neugierig. Vater im Himmel, mein Leben gehört dir. Ich bin gespannt, ob du mir das auch schenkst. Und manchmal passiert dann etwas und manchmal passiert dann noch nichts. Dann kann ich es nachher das nächste Mal in den Hauskreis tragen oder gelegentlich wieder bei Gott vorbei und sagen, hey, machst du dich besinnen, Gott? Klar, man muss sich besinnen. Dann an diesem Samstagmorgen hat doch der Stefan von dem geredet. Jetzt kommt mir das gerade wieder in den Sinn. Ich hätte so gerne mal so eine Erfahrung gemacht. Ich hätte so gerne mal selber erlebt, wie das ist. Da bin ich. Ich wäre bereit für das Geschenk. Und es bleibt das Geschenk. Wir können es nicht machen, wir können es nicht erranken. Es ist nicht Belohnung. Aber Gott liebt. So wie er die Stürme von gestern Abend liebt, in dieser Geschichte, die wir gestern angeschaut haben. Und so ist es für mich im Sprachengebet auch. Gott liebt es einfach, wenn da die Leute ihre Nase in all sich strecken. Das kommt mir ein bisschen komisch vor, aber es nimmt mich halt gleich Wunder. Nimm mich doch keinen Wunder. Und dann ganz relaxed, ganz entspannt. Ich habe das selber so erlebt am Anfang. Ich bin manchmal irgendwo auf meinem Weg sehr ein intellektueller Typ gsi, weil ich von der Uni dazu gezwungen wurde, ganz viele Bücher zu lesen. Und gerade genau in dieser Zeit, am Schluss von meiner Ausbildung, bin ich mit Leuten in Kontakt gekommen, die sie überhaupt nicht beeindruckt waren von meinen vielen Büchern, von meinem grossen Bücherwissen. Die haben Gott ganz anders erlebt. Und es war so spannend, es hat mir dort den Ärmel reingenommen, wo ich dann gesagt habe, ich komme überhaupt nicht daraus. Das macht mir ganz ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst. Aber ich spüre, ihr habt da etwas, was ich auch gerne hätte. Und nachher hat es so angefangen. Und jetzt bin ich nicht der Meisterbetter im Sprachengebet. In meinem Leben kommt es immer dann zum Zug, wenn ich keine Worte mehr habe. Das ist manchmal im Gebet und ganz oft auch am Ende eines Referats, wo es keine Worte mehr braucht. Und so möchte ich euch einfach für hier jetzt abschließen mit diesen 9 Dialekten und dieser speziellen Form ein bisschen auf die Piste schicken. Und es ist so schön, jetzt haben wir ja noch einen Moment Zeit und die Band ist ja schon in den Startlöchern, haben wir abgemacht. Kommt für 2 Lieder jetzt noch führen. Und ich lade euch ein, dass wir die Zeit von diesen 2 Liedern, aber auch den Rest des Tages einfach brauchen. Und auch jetzt brauchen, wenn ihr auf Leute, die mit und für euch beten, wollen, zugehen. Wir haben gesagt, das wären ja die mit den orangigen Bändeln, gell? Die könnten sich auch schon so langsam ein bisschen in die Startlöcher begeben. Packt doch die Chance und geht auf die Leute zu, für etwas aus dem, was ich jetzt geredet habe, zur Sprache zu bringen. Die 2 Lieder und dann geht es mit der Stefanie weiter.